Schönen guten Morgen, es freut mich, euch zu sehen, so viele zum Sehen, und es ist gut, dass ihr da seid. Wer bist du, was kann ich sagen über dich, wenn man mich fragt, was sage ich? Mir geht's ehrlich gesagt so in der Vorbereitung zu dieser Predigt, wie es einem kleinen Jungen am Freitagabend gegangen ist, als es einen großen Topf Süßigkeiten gab. Und mit großen Augen hat er die Heidi angeschaut, und wollte nur was haben. Und die Heidi hat ihm eins gegeben. Nommeleid. Weiß nicht, ob er es noch reingebracht hat. Nee, hat er nicht. Zwei hat er wohl reingebracht. Die Hand voll. Und irgendwann hat Heidi sagen, jetzt reicht's. Jetzt hast du genügend. Gell? Und so ist mir es in der Predigtvorbereitung gegangen. Du kannst so staunen über das Wort Gottes. Und du kannst so staunen über die Herrlichkeit Gottes, über seine Schönheit, über sein Werk, was er getan hat. Und da möchte ich dich dazu einladen. Und ich möchte euch Mut machen, auch in Gottesdienst eure Bibeln mitzubringen. Wir sind alle Menschen, die wir hier herausstehen. Jeder von uns, und jeder von uns kann auch Fehler machen. Und es ist wichtig für euch, dass ihr das Wort Gottes zur Hand nehmt und mit dem Wort Gottes hier seid, nachlest, schaut, was steht da, damit du auch selber siehst, wenn du nach Hause gehst, ja genau, hier ist es gestanden, was er gesagt hat. Ich möchte euch Mut machen, nehmt eure Bibeln mit und fangt wieder an, drin zu graben und zu staunen, um zu sehen, was für einen wunderbar herrlichen Gott du hast, wenn er schon dein Gott ist. Also, so viel zum Einstieg. Was kann ich sagen über dich? Wer bist du? Wenn wir gemeinsam die Bibel aufschlagen, Kolosserbrief. Im Kolosserbrief möchte ich weitermachen. Der Michael hat angefangen, hat euch eine Einleitung in den Kolosserbrief vor einigen Wochen gegeben und kam bis zum Vers 14, der in einem großartigen Wort endet, eigentlich in Vers 13 schon etwas Gewaltiges, da wo es heißt, er, also Jesus, hat uns herausgerettet aus der Herrschaft der Finsternis oder herausgerissen aus der Herrschaft der Finsternis und euch versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und wir machen weiter die von den Versen 15 bis 29. Wer bist du? Was ist dein Name? Habt ihr gewusst, dass das eine ganz entscheidende Frage war, auch im Alten Testament? Als Mose den Dornbusch sah, der da brannte, und Gott ihn zu sich gezogen hat und Gott ihm einen Auftrag gegeben hat, stand er da und sagte, ja, aber wenn dein Volk mich fragt, was ist dein Name? Was soll ich dann sagen? Können Sie nachlesen, in 2. Mose 2, 13 und 14 steht es dran. Nicht wie ist dein Name, sondern was ist dein Name? Was ist der Inhalt? Was ist dein Wesen? Was kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mich fragen? Die fragen mich ja mit Recht. Weil es gibt hunderte von Göttern in Ägypten. Was soll ich sagen, was dich ausmacht? Und Gott gibt ihm die Antwort, ich bin, der ich bin. Wenn sie dich fragen, dann sag, der ich bin. Der ich bin? Der immer war und immer ist und immer Seiende. Gewaltig. In ein paar kurzen Worten beschrieben. Und Mose wusste, der ich bin hat mich gesandt. Der Ewige. Nicht irgendein Gott, der selbst zusammenzimmert war, sondern der, der Himmel und Erde gemacht hat und der die Macht dazu hat, das Leben zu erhalten. Und wenn wir ins Neue Testament reinschauen, finden wir dieselbe Frage wieder. Wer ist dieser, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen müssen? Obwohl die Jünger schon einige Zeit mit Jesus zusammen waren, war das ihre Frage, wer ist dieser? Er spricht ein Wort und es war eine Stille. wo es vorher tosend war und Angst da war, kam Ruhe rein. Wer ist dieser? Ein ganz stolzer Mann reitet auf dem Pferd nach Damaskus und möchte die Gemeinde Gottes zerstören, niedermachen. Ein helles Licht erscheint am Mittags, er fällt vom Pferd runter, hört eine Stimme und er richtet sich auf, zitternd. Wer bist du, Herr? Hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, ist die Antwort, die kommt, den du verfolgst. Gewaltig. Und hier wollen wir einsteigen. Ich lese euch vor, wir lesen die Verse zuerst von Vers 15 bis 23 mal. Wer ist dieser? Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich habe der Predigt eine Überschrift gegeben, Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen. Komm und seht, wer ist dieser? Komm und sieh, lass dich drauf ein. Schau, wer Jesus ist. Die ersten Jünger, als Johannes der Täufer getauft hat und Jesus getauft hat, sagt, das seht das Lamm Gottes, das die Welt der Welt Sünden wegnimmt. Und zwei Jünger haben das gesehen und sind Jesus nachgelaufen. Und sie haben ihn gefragt, Jesus hat sich umgedreht und hat gesagt, was sucht ihr? Herr, wo wohnst du? Interessante Frage. Und Jesus sagt, kommt und seht. Und so bist auch du aufgefordert, komm und schau. Wer ist dieser? In Johannes 14, Vers 8 sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ich will nur den Vater sehen und es reicht alles, was ich brauche. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott, der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dann musst du auf Jesus schauen. Weil er hat ihn uns offenbart, wie sein Wesen ist. Und er hat ihn uns offenbart, wie seine Herrlichkeit ist. Mir fehlen die Worte, ich muss echt suchen, weil es gewaltig ist. Dieser ist, Vers 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Da steht keiner mehr drüber. der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Als Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern war, sagte er, Abraham, ich sage euch, Abraham, den ihr sagt, dass er euer Vater sei, hat sich gefreut, dass er meinen Tag kommen sehen wird. Und hier gibt Jesus eine sehr bemerkenswerte Antwort und die hat mich vor 20 Jahren schon sehr bewegt. Und Jesus und die Pharisäer sagen, du bist nur keine 50 Jahre alt. Wer von uns ist denn 50 oder über 50? Sind schon ein paar? Genau, ich nicht. Ich bin noch nicht ganz 50. Und die Pharisäer haben gesagt, du bist nur keine 50 Jahre alt. Und du hast Abraham gesehen? Halt, stopp, Abraham hat paar tausend Jahre und nochmal was vor dir gelebt. Und dann sagt Jesus hier eine bemerkenswerte Antwort. Das sagte in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich. Der ich bin, weißt du, da wo Mose damals gefragt hat, wie ist dein Name oder was ist dein Name? Ich bin, ehe Abraham war, bin ich. Und spätestens jetzt hätten sie erschrecken müssen und wissen müssen, ich hab's hier mit dem lebendigen Gott zu tun. Ist es dir noch bewusst, wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du ins Gebet gehst, dass du mit dem Ich Bin zu tun hast, dass du mit dem lebendigen Gott zu tun hast? Oder auch hier im Brotbrechen, dass du vor dem lebendigen Gott stehst, mit all deinen Reden und Tun und Handeln. Das ist gewaltig, gell? Dieser ist und dieser bleibt. In Hebräerbrief steht, könnt ihr alles nachlesen, Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du wirst denselben Gott vor Augen haben. Und wenn wir hier die Augen zumachen und Kinder Gottes sind, werden wir sie in der Herrlichkeit aufmachen und werden diesen Jesus sehen und wir werden diese Wundmale sehen und wir werden diese Seite sehen, damit du weißt, was er aufgebracht hat, um dich zu erlösen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, Vers 16, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Alles. Alles ist durch ihn geschaffen worden. Johannes 1, Vers 1, das sind so Verse, die möchte ich euch Mut machen zum Auswendigen lernen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe ist auch nicht eines, das entstanden ist. Weißt du? Das ist dein Gott. Wer bist du, Herr? Ja, ich bin der, der alles erschaffen hat. Alles ist durch ihn erschaffen worden. In den Sprüchen könnt ihr nachlesen, dass er der Werkmeister Gottes war. Alles ist für ihn geschaffen. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist sein. Und wenn du etwas hast, dann darfst du es verwalten. Gehören tut es ihm. Auch wenn wir diese Blickrichtung so vielleicht nicht haben wollen. Wieso? Das habe ich mir doch erarbeitet und mir gekauft und so weiter. Alles ist sein. nicht dein. Du bist ein Verwalter des Ganzen. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Ich habe mal eine ziemlich schwierige Zeit gehabt, wo ich gerade ganz so jung im Glauben war. Und da bin ich da kniet und weiß nur gut, und habe gesagt, Herr, alles hat seinen Bestand in dir. Und wenn du willst, da war so eine Biene umeinander, und wenn du willst, dass die stirbt, wenn du ihr das Leben wegnimmst, dann ist das Leben weg. Und die, blups, war tot. Die war wahrscheinlich schon schlecht drauf, aber wie auch immer. Aber für mich war das so ein Bild, dass das Leben, dein Atmen, alles hat seinen Bestand in ihm. Wenn er sagt Nein, dann ist das Leben weg. Wenn er sagt, komm heim, dann ist dein Leben hier weg. Dann endet's hier, dein Leib und so weiter. Alles hat seinen Bestand in ihm. An einer anderen Stelle heißt, in ihm ist das Ja und das Amen. Das so sei es. Und er hält alles durch das Wort seiner Kraft oder Macht. Das könnt ihr nachlesen in Hebräer Kapitel 1, Vers 3 übrigens. Wenn ihr dieses Kapitel lest, dann kommt sie an Hebräer Kapitel 1 gar nicht vorbei, weil hier der Schreiber vom Hebräerbrief nochmal dem Zuhörer Christus vor Augen malt, deinen Gott. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Vers 18 und 19. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Vielleicht schlagen wir dazu mal den Johannesbrief auf. Es ist schon ganz einfach. Johannes Kapitel 13, Vers 13. Ein interessanter Vers, wenn du meinst, auf eigene Wege zu gehen. Johannes 13, Vers 13. Ich muss ehrlich sagen, erst bei der Vorbereitung bin ich wieder bewusst drauf gestoßen. Da heißt es, Johannes 13, Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Er ist das Haupt der Gemeinde. Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Da, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, hast du auch gesagt, von nun an bin ich nicht mehr der Herr meines Lebens, sondern du bist der Herr in meinem Leben und ich gehöre dir. Und er hat dich teuer erkauft, im Petrusbrief könnt ihr das nachlesen. Ihr seid teuer erkauft worden, nicht mit Geld, Markus hat es so schön dargestellt, mit dem Schein, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Er hat sein Leben buchstäblich und wirklich und wahrhaftig und vor vielen Augenzeugen hingegeben, um dich zu erkaufen, rauszukaufen aus dieser Not, die du vielleicht noch nicht einmal wirklich siehst, um dich herauszuretten. Und somit ist er auch dein Herr. Und man könnte sagen, dein Chef. Und was er sagt, das gilt. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Was bedeutet das, der Erstgeborene aus dem Toten? Das Erstgeburtsrecht ist immer ein besonderes Recht. Er hat den Vorzug vor allen anderen. Und somit ist er auch der Herr der Gemeinde und der Erste in der Gemeinde. Und er will auch in deinem Leben der Erste sein. Das kannst du zum Beispiel ganz praktisch anwenden. Matthäus 6, Vers 33, genau. Da heißt es, trachtet, wenn ihr dann mal Zeit habt, nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. Wer kann es korrigieren? Ja, genau, super, danke. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Mach das in deinem Leben, wenn du es vielleicht schon in den Hintergrund geschoben hast. Häng dir das an deinen Küchenschrank schön hin, da wo spülen tust, an deine Werkzeugkiste, wie auch immer du das machst, vor allem ins Herz. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, was du sonst dazu brauchst, wird er dir geben, weil er doch weiß, was du brauchst. Zum Anziehen und zum Essen, zum Trinken, Freunde und wie auch immer. Aber stell das an erster Stelle. Und du wirst staunen, was er daraus machen wird. Und du wirst staunen, wie du ein Segen sein kannst für deine von der Nachbarschaft, in deiner Familie, zur Arbeit, in der Gemeinde und wo auch immer du bist. Wenn diese Maxime in deinem Leben vorne ansteht. Und das kannst du ganz simpel anfangen, wenn du wieder anfängst, das Wort Gottes lieb zu gewinnen. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Zu wissen, was hat es denn mit Gott auf sich? Und dazu musst du auch lesen beginnen. Und im Gebet sein, in der Gemeinschaft zu sein und so weiter. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Es gefiel Gott, es war für Gott genau das Richtige und genau so soll es sein, weil so ist es wirklich gut und richtig, in ihm, in Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Und der Roland wird das nächste Mal, glaube ich, in der Predigt dran sein, wo er über diese Fülle nur reden wird. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wenn du auf der Suche bist nach Erleuchtung oder wie auch immer, wo du bist, oder wenn du auf der Suche bist nach Frieden oder wenn du auf der Suche bist nach Klarheit in deinem Leben, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und wenn du in Christus bist, dann hast du alles, was du brauchst. Und wenn du darüber hinausgehst, hast du es wieder verloren. Dann gehst du zu weit, sondern in Christus ist alles, was du brauchst. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Da möchte ich dir Mut machen. Bleib in dem, was du gelernt hast, sagt Paulus zu Timotheus. Bleib in dem, was du von Christus weißt. Bleib in dem, was du gelernt hast, auf diesem festen Boden des Wortes Gottes. Jesus Christus als gekreuzigt. Jetzt haben wir hier diesen Gott, durch den alles geschaffen worden ist, der alles durch das Wort seiner Kraft trägt und hält und der Herr der Herrlichkeit ist. Der mal gesagt hat zu Abraham, sollte für Gott etwas zu wunderbar sein, dass er es nicht machen könnte. Paulus malt ihnen Christus vor Augen und sagt, schau her, und jetzt möchte ich dir zeigen, was er bereit ist, für dich zu tun. Vers 20. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Friede machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Er hat Frieden gemacht, nicht du. Er war es, der den ersten Schritt gemacht hat, um dich wieder zu gewinnen. Und es ist auch nicht so, dass du Gott eine Chance gibst, sondern Gott gibt dir eine Chance, zu ihm zurückzukommen. Es ist einfach wichtig für uns zu sehen, in welcher Stellung stehen wir denn? weil unser Herz sich überhebt. Das ist einfach so. Das Trügerische ist das Herz. Und wir meinen, manchmal denken wir zu hoch von uns. Und trotzdem ist es gut zu sehen, dass hier an dieser Stelle können wir niemals zu hoch von Jesus Christus denken. Wir können niemals zu hoch von ihm denken. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und da war ein Hauptmann an dem Kreuz gestanden. Und er hat gesehen, wie Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und der Hauptmann musste bekennen, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Gott hat ihm das offenbart. Was muss das für ein Schock gewesen sein für ihn, dass er hier mit Hand angelegt hat, an dem, was hier war. Und der Vorhang im Tempel, der eine Scheidung gemacht hat, vom Heiligen zum Allerheiligsten um 3 Uhr Nachmittag, als ein Priester da stand und das Räucheropfer darbringen musste, riss von oben nach unten in zwei. Und der Blick zum Allerheiligsten war frei. Der Weg zu Gott war frei. Christus ist um diese Zeit am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben übergeben. Und dieser Weg war frei. Was war das wohl für ein Schock für den Priester, der da gestanden ist und geopfert hat, weil er wusste, ich kann vor Gott nicht bestehen. Warum bin ich noch am Leben? Wieso sterbe ich nicht? Ich habe ins Allerheiligste ziehen können. Wie muss der Mann rausgegangen sein? Was muss los gewesen sein dort in dieser Stadt Jerusalem? An einer anderen Stelle heißt es, dass Tote auferstanden sind, Heilige vorher, Menschen, die das Reich Gottes erwartet haben, die Ewigkeit erwartet haben, die in der Stadt umeinander waren. Was muss das für ein Zeichen gewesen sein? Durch das Blut seines Kreuzes. Wenn es um das Blut geht, geht es immer um das Leben. Im Blut ist das Leben. Daher ist immer wieder vom Blut die Rede. Das Blut, das er vergossen hat am Abendmahl, wenn wir daran denken, den Kelch, den wir nehmen als Bild für das Blut, das er vergossen hat, heißt immer das Leben, das er hingegossen hat wie Wasser, um unseretwillen und um seiner Herrlichkeit willen. Vers 21. Auch euch heißt, jetzt sind wir alle dran, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Entfremdet ist so ein seltsames Wort, gell? Das kennt man gar nicht. Entfremdet ist unter anderem, wenn aus etwas Schönem entzerrbelt wird, dass du gar nicht mehr, da wo du gar nicht mehr denkst, dass das eigentlich genau dieselbe Person war, oder wo du nicht mehr denkst, das könnte diese Pflanze gewesen sein. Es ist so entfremdet, dass es mit dem Ursprung nichts mehr zu tun hat. Und ihr Lieben, genau das ist unsere Situation gewesen. Auch euch, die ihr entfremdet wart und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Auch hier wieder, er hat das gemacht. Er hat den Das war ein schönes Beispiel, Markus, mit diesem Geldschein, der zermatscht und zerklemmt war und nur noch so eine Kugel. Von Weitem hätte keiner gesehen, dass das ein Geldschein war. Entfremdet war der. Hat er jetzt versöhnt. Diese Kostbarkeit. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er hat kein Gefallen daran, dass ein Gottloser stirbt, sondern vielmehr, dass er umkehrt und gerettet wird. Darum habe ich euch Leben und Tod vor Augen gestellt. Erwählt das Leben. Das ist die Einstellung Gottes. Wir sind da ein bisschen härter. Wir hätten sagen, Herr, lass Feuer vom Himmel regnen. weil der hat dir widersprochen. Der hält ums Kreuz rum. Kein Mensch überlebt. Habt ihr daran schon mal gedacht? Da war keiner, der das Recht gehabt hat, den Sohn Gottes auch nur anzutasten. Weil keiner war heilig, gerecht und rein wie er. Herr, lass Feuer regnen. Sie legen Hand an dich. Das wäre vielleicht unsere oder meine Aussage gewesen. Nein, er war still und stumm wie ein Lamm, das zum Schlachtung hingeführt wurde. Das ist dein Gott. Ich möchte dir Mut machen, wieder anzufangen, wenn du eingeschlafen bist in manchen Dingen, wenn du eingeschlafen bist, auch im Dienst, wenn du sagst, jetzt muss ich am Abend doch wieder raus. Nee, ich kenne das sehr gut. Also ich bin von Natur aus immer faul. dich aufzumachen und sagen, Herr, für dich, weil du mich lieb hast, möchte ich das machen. Herr, für dich stehe ich in den Weihnachtsmarkt rein und möchte staunen drüber, wie Menschen kommen, um ihnen das Großartige zu erzählen, was du an mir getan hast. Das, was ich von dir bekommen habe. Man möchte sagen, du bist mein Gott. Ich weiß, das fällt uns schwer und ich bin da auch ziemlich schnell an meinen Grenzen. Auch euch, die entfremdet wart, im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, könnt ihr nachlesen. Wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. So ist die Schlachterübersetzung. Okay. Werden aber umsonst gerechtfertigt durch ihn. Im 1. Mose 8, Vers 21. Die Erde steht noch nicht lang, die Sintflut ist geschehen und Gott sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das ist das, was in uns vorgeht. Okay. Vers 22 hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Er hat diese Schuld, diese Strafe, die wir verdient hätten, hat er bezahlt am Kreuz. Er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Warum? Um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor sein Angesicht. Heilig und tadellos und unverklagbar vor seinem Angesicht. Ich habe es letzte Woche in der Einleitung schon gesagt, lest mal Römer 8. Und lest die Verse von 31 bis 34. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Und da kommt Satan und wird sagen, Herr, du weißt, was Uli alles gemacht hat. Und der Herr wird sagen, ich habe alles bezahlt. Unverklagbar in ihm, um seinetwillen, weil er es vollbracht hat, weil er dich gerettet hat, weil er dir neues Leben gibt, weil er deine lebendige Hoffnung ist. Hast du ihn im Glauben aufgenommen? Dann gilt es für dich. Hier kommt nämlich in Vers 23 eine Frage oder eine Aussage. Er stellt dich unverklagbar vor sein Angesicht und tadellos. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Ist das jetzt etwas, was ich da tun muss? Was ist, wenn ich abkomme von dem? In 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, sagt Paulus zu den Korinthern, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch. Bin ich da zu Hause? Ist Christus mein Herr? Bin ich in ihm? Das ist wie so eine Frage. Wenn das alles auf dich zutrifft, dann bist du in Sicherheit. Prüf dich. Es sei denn, dass sie unecht sind, sagt Paulus zu den Korinthern, aber er wusste, dass sie echt sind. Gell? Kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt. Da heißt es dann, Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Kommt und seht. Wie macht Paulus das unter anderem, dass er anderen Christus vor Augen malt, indem er ihn verkündigt, indem er von ihm redet, sei es im Frauenfrühstück, sei es im Weihnachtsmarkt, sei es in der Arbeit und so weiter. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Ich lese weiter von 24 bis 29. Ich hoffe, ihr könnt es nur ein bisschen. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Freut sich Paulus, dass er leidet? Nein, seine Freude ist in seinen Leiden. Es heißt nicht, er freut sich über seine Leiden. Aber in dieser Situation kann er sich freuen. In dieser Situation kann er sich freuen, und weil er weiß, dass er seinerseits das erfüllt für den Leib des Christus, für die Gemeinde, was noch aussteht, was zu machen ist, das Wort Gottes zu schreiben. Diese Briefe sind geschrieben worden im Gefängnis, in Anführungsstrichen, da hat er Zeit gehabt, um das zu schreiben, wovon wir heute überaus groß profitieren und nachlesen können. Und er sagt im Vers 25, er ist der Diener der Gemeinde geworden und wurde als Haushalter eingesetzt. Von einem Haushalter wird erfordert, dass er treu ist, nicht dass er perfekt ist. Du bist auch ein Haushalter, weil Gott dich, als er dich in die Gemeinde gestellt hat, begabt hat. Er hat jeden von euch mit irgendeiner Gabe begabt. Weißt du, welche deine Gaben sind? Und somit bist du auch ein Haushalter über diese Gaben. Wenn du jetzt sagst, oh, das finde ich ja schön, was weiß ich, dass ich das und das kann, das mache ich jetzt zu Hause. Nein, stopp. Du bist ein Haushalter deiner Gaben für die Gemeinde, damit die Gemeinde durch deine Gabe erbaut wird, gestärkt wird, aufgebaut wird. Das könnt ihr im Epheserbrief nachlesen. Gell? Epheser 4, Vers 12. Zur Erbauung des Leibes. Und er hat seinen Dienst voll ausgerichtet. Wir hätten sagen, er hat sich voll reingehängt. Und wir werden nicht viele Personen in der Welt finden, über die so ein Zeugnis geschrieben werden kann wie über Paulus. Dass er sein Alles gab für die Gemeinde. Jetzt kannst du sagen, die Leute passen mir aber nicht. Oder so. Halt, stopp. Die Gemeinde ist der Leib Christi. ob dir die Leute jetzt passen oder nicht, ist die zweite Sache. Darum geht's gar nicht, sondern du bist im Dienst des Herrn. Und keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Oder? Jeder, der in einem Dienst ist, merkt Gegenwind. Oder merkt, jetzt hätte ich lieber was anderes machen oder so. Keiner hat gesagt, dass es leicht ist. Aber du bist in diesen Dienst gestellt mit deiner Begabung als Haushalter, dass du sie verwaltest und es einbringst für den anderen. Und es wird dir zum Segen sein, weil du wirst eines Tages heimgehen. Alles, was du hier auf Erden jetzt machst, wird eine Basis sein im Himmel, wo es weitergeht. Kennst du bestimmt, wer aber auf diesem Grund baut, mit Gold, kostbaren Steinen, Holz, Heu, Stroh und so weiter. Holz, Heu, Stroh wird irgendwann verbrennen. Aber das, was wertvoll ist, wird ein gutes Fundament bei dir im Himmel sein. Da wirst du weiterarbeiten. Verachte das nicht. Wenn du denkst, ich bin gerettet, jetzt passt schon. Dann steht an einer anderen Stelle, ja, du bist gerettet, aber du wirst rausgerissen wie aus dem Feuer. Da ist nichts. Und willst du mit leeren Händen beim Herrn stehen? Ich nicht. Ich will nicht zurückschauen müssen und sagen, puh, Herr, weißt, da ist so eine tolle Sendung gekommen. Da habe ich eigentlich, weißt du, die musste ich mir doch jetzt anschauen. Bitte, ich kenne das alles, gell? Ich, wie vorher, ich bin ganz gut auf der Couch. Und da möchte ich Mut machen, dass ihr das Leben ergreift, wie Paulus sagt, dass ihr euch nicht verwickelt in die Alltagssachen, die uns festhalten, sondern dass ihr Christus vor Augen habt, versucht, diesen Weg zu gehen, euch gegenseitig zu ermutigen, aufzubauen. Ich möchte euch einfach Mut machen, weil das Großartige kommt danach, wenn wir hier die Augen zumachen und bei ihm die Augen aufmachen und er sagen kann, wohlgetan, du treuer Knecht. Ich freue mich voll, wenn ich heimkomme irgendwann. Wobei ich auch viele Strohholzsachen habe, die verbrennen. Wer weiß, der Herr ist der Richter, der wird sagen, was Bestand hat und was nicht. Es kommt auf dein Herz an. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und an meinen Wegen lass deine Augen gefallen haben. Ich überziehe, glaube ich. Okay. Okay, letzter Punkt. Das Geheimnis, das verborgen ist. Genau. Ein Geheimnis in der Bibel, da gibt's mehrere, gell? Ein offenes Geheimnis. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt seinen Heiligen offenbar geworden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Ja, genau, dieser Christus, wo wir angefangen haben, durch den alle Dinge geschaffen worden sind. In ihm, durch ihn, für ihn, Christus in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Da hast du berechtigte Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das wussten die Geschlechter in der vorherigen Zeit nicht. Und die Propheten haben sich danach gesehnt, was, und die wollten diese Zeit sehen, wann dieser Messias kommt. Gell? Ihn verkündigen wir, nirgends jemand anders, sondern Jesus Christus als gekreuzigt. Ihn verkündigen wir, den Herrn der Herrlichkeit, niemand anderes. Und wir müssen schauen, dass der Jesus, den wir verkündigen, der Jesus der Bibel ist. Nicht der Jesus, der sonst irgendwie beschrieben wird, sondern der Jesus der Bibel. Darum ist es wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, dass wir das Wort Gottes zur Hand nehmen, damit leben. Vers 29, dafür arbeite und ringe ich, schreibt Paulus hier. Dafür arbeite und ringe ich. Wofür arbeitest du und ringst du? Wir arbeiten um zum Leben, das ist schon richtig. Aber wenn die Arbeit unser Leben ist, dann ist was verkehrt. Ich meine, es ist die Arbeit, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Gell? Arbeite für Christus, arbeite für ihn. Jetzt hätte ich noch so einen schönen Vers. Wolltest du den nur hören, oder?
Ja.
Danke. Bitte schlagen wir gemeinsam auf das Buch 1. Chroniker, Kapitel 29. Kapitel 29. Der König David hat eine Sammlung gemacht und hat selber sehr, sehr viel Geld und Gold zusammengetragen für den Tempel Gottes. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut und danach haben auch die Fürsten haben Gold zusammengetragen und das ist so ein wunderschönes Bild, was eine gewaltige Summe zusammenkommen ist, um eben den Tempel Gottes zu bauen. Und in Vers 11 und folgende sagt er etwas Bemerkenswertes und das lohnt sich, diese Verse auswendig zu lernen oder dir ins Herz zu schreiben. Da heißt es, dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Durch ihn und für ihn und von ihm. Alles, was wir haben, was wir geben, nehmen wir letztlich aus seiner Hand und geben es zurück. Ich bete nur mit uns. Vater im Himmel, wir staunen über deine Herrlichkeit und Größe und ich muss dir bekennen, es ist mir zu groß und ich möchte beten, Herr, dass dein Leben immer mehr zur Geltung kommt in unserem Leben, dass wir Segen sein können, Herr, für andere, die auf der Suche sind, auch für die Geschwister in der Gemeinde und für die Familien, wo du uns einfach hingestellt hast. Und hab Dank, Herr, für diesen herrlichen Ausblick, dass wir ein Stück weit in deine Herrlichkeit schauen dürfen. Herr Jesus, du bist gewaltig und Johannes sagt mit Recht ganz am Ende vom Johannesevangelium, wenn man alles in Bücher schreiben tät, was du gemacht hast, so würde, so meint er, die Welt die Bücher nicht fassen können. Du bist ein gewaltig großer Schöpfer. Du bist unser Gott. Und Herr, wir wollen deinen Namen loben und dir die Ehre geben. Amen. Amen.